Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und das sind die Themen heute.
Timing-Attacke. Das Anonymisierungsnetzwerk Tor ist angreifbar. Angekommen. Künstliche Intelligenz hat auch bei den Nobelpreisen gewonnen. Datenschutz-Zitronen. 5 Überwachungstechnologien erhalten den Big Brother Award. Und das digitale Logbuch IT-Zombies.
Und ich würde sagen, wenn man Anonymisierung will im Internet, ist der Tor-Browser immer noch die erste Möglichkeit. Es gibt hier praktisch nicht so viele Alternativen, die sinnvoll sind.
Das sagt Matthias Fassel vom CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken. So ganz selbstverständlich ist seine Einschätzung im Moment allerdings nicht. Denn vor kurzem sind gravierende Zweifel aufgekommen, ob das Anonymisierungsnetzwerk Tor, das Akronym steht für The Onion Router, überhaupt noch sicher und vertrauenswürdig ist. Denn am 18. September meldeten Kollegen des NDR Anonymisierungsdienst Tor angreifbar. Sie berichteten über erfolgreiche Timing-Attacken von Strafverfolgungsbehörden auf das Tor-Netzwerk. Bei mir ist mein Kollege Michael Gessert. Michael, über was die Kollegen hier berichtet haben, das waren ja nachträglich bekannt gewordene Ermittlungsdetails zu einem Fall aus dem Jahr 2021. Damals hatten deutsche Strafverfolgungsbehörden den Betreiber der pädokriminellen Plattform Boys Town im sogenannten Darknet identifizieren können, oder?
Genau, wir sprechen also wohlgemerkt über einen schon etwas länger zurückliegenden Fall, bei dem die Ermittlungsmaßnahmen und deren technische Vorbereitungen noch einmal deutlich länger zurückliegen, bei dem aber diese technischen Details, die zu dem Ermittlungserfolg geführt haben, eben erst jetzt bekannt geworden sind. Und zwar durch ein Posting auf der Internetplattform Reddit Anfang des Jahres mit Ermittlungsdetails. Offenbar lagen den Kollegen vom NDR und den für eine Einschätzung hinzugezogenen Experten vom Chaos Computer Club CCC aber auch noch weitere Informationen vor. Und an dieser Stelle kam es dann zu gewissen Irritationen oder auch zu einer Verunsicherung bei allen an Tor Interessierten. Gab oder gibt es eben irgendeine grundsätzlich unbekannte Schwäche im technischen Design des Anonymisierungsnetzwerkes?
Michael, an dieser Stelle sollten wir sofort auch mal auf das große, ja ziemlich grundsätzliche Dilemma zu sprechen kommen. Im Sinne des Tor-Netzwerkes ist es ja, im Internet vertraulich und anonyme Infos abrufen oder kommunizieren zu können, zum Beispiel als Dissident in einem totalitären Regime oder als Whistleblowerin in einem korrupten und böswilligen Unternehmen. Das ist ja eigentlich die Idee von Tor, nicht?
Das ist eigentlich die Idee und deswegen setzen sich seit Jahrzehnten Freiwillige aus der Open Source und aus der Privacy Community intensiv für Tor ein. Aber völlig klar, von anonymer, nicht nachvollziehbarer Kommunikation im Netz, da profitieren auch Kriminelle. Die verschleierten sogenannten Hidden Services im Tor-Netzwerk sind eben das, was landläufig als Darknet bezeichnet wird. Wobei wohlgemerkt Hidden Services und damit auch das sogenannte Darknet, das ist noch keinesfalls per se kriminell.
Aber dort tummeln sich eben halt auch viele Kriminelle. Vielleicht müssen wir hier noch mal ganz kurz erklären, wie Tor grundsätzlich funktioniert oder wie da die grundsätzliche Idee ist. Wenn ich über Tor mit dem Tor-Browser eine Webseite ansurfen will, dann betrete ich das Tor-Netzwerk über einen Eintrittsserver, den Entry-Node oder den Eintrittsknoten. Von dort aus werden meine Kommunikations- und Surfdaten verschlüsselt, weitergeleitet an einen mittleren Middle-Node und von dort wiederum verschlüsselt an einen Exit-Node, also an einen Ausgangsknoten, der dann die Webseite aufruft. Der Witz, die angesteuerte Webseite weiß nicht, von wem eigentlich die Anfrage kommt. Und mein Provider und auch der Eingangsknoten und auch irgendwelche Behörden wiederum, die mich eventuell überwachen, die wissen gar nicht, was ich aufrufe.
Das ist das Konzept. Jetzt hatte ja der Ex-US-Geheimdienstmitarbeiter und Whistleblower Edward Snowden schon 2013 auf den Super-GAU für dieses Konzept hingewiesen. Wenn ein Akteur, ein Geheimdienst, die technischen Ressourcen hat, sowohl Eingänge als auch Ausgänge aus dem Tor-Netzwerk quasi umfassend überwachen zu können, dann kann er einfach feststellen, jetzt gerade beginnt zum Beispiel an einem Eingangsknoten in Deutschland ein Download und gleichzeitig an einem Ausgangsknoten in den USA ein Upload. Das ist also sozusagen die Mutter der sogenannten Korrelationsangriffe auf das Tor-Netzwerk, wenn ich eben an sich verschlüsselte und verschleierte Aktivitäten zeitlich zueinander zuordnen kann, dann lässt sich dadurch die Anonymität aushebeln.
Eine solche Korrelations- oder Timing-Attacke, die funktioniert aber nicht nur bei Kommunikation durch das Tor-Netzwerk hindurch, sondern auch bei Verbindungen von außen in Tor hinein zu den sogenannten Hidden Services, also zum Darknet.
Der Betreiber der pädokriminellen Plattform Boys Town kommunizierte offenbar mit einem vermeintlich sicheren Tor-internen Messenger namens Ricochet. Dieser Messenger läuft im Tor-Netzwerk als Hidden Service, als verdeckter Dienst. Um mit diesem zu kommunizieren, wird eine Art Treffpunkt im Tor-Netz ausgemacht. Matthias Fassel vom CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken.
Und dann sage ich diesem versteckten Dienst, bitte verbind dich auch dahin, damit wir kommunizieren können. Das heißt, eine Behörde kann im Prinzip so oft diesen versteckten Dienst sagen, hey, bau doch eine neue Verbindung auf und dann schauen, ob der versteckte Dienst jetzt einen Knoten verwendet hat, der der Behörde untersteht, also den sie betreibt oder überwachen kann.
So lief das offenbar auch im Boys Town-Fall ab. Die Ermittlungsbehörden konnten mit dem Verdächtigen über einen von ihnen kontrollierten Server in Echtzeit kommunizieren. Stellten sie eine Frage, dann konnten sie direkt in Echtzeit abgleichen, über welchen Eingangsknoten zum Tornetz die Messenger-Antwort reinkommt. Gegen solche Timing- und Echtzeit-Korrelationsanalysen gäbe es prinzipiell ein Gegenmittel, sagt Matthias Fassel. Das Tor-Netzwerk könnte eine Art Datenrauschen oder eine zufällige Verzögerung der übertragenen Daten einführen.
Aber wenn man das abändern würde und zusätzliche Zeitverzögerung einführt, würde eben auch die Popularität abnehmen, weil es dann weniger hilfreich wird. Also noch mühsamer, das Tor-Netzwerk zu verwenden. Und es würde auch mein Anonymity-Set dann einschränken, weil es weniger Leute im Tor-Netzwerk gibt. Und ein Tor-Netzwerk, das nur von 3 Leuten verwendet wird, ist halt auch nicht mehr besonders anonym.
Genau dieses Dilemma sieht auch Joachim Selzer vom CCC, vom Chaos Computer Club. Nach seiner Einschätzung werden Ermittlungsbehörden und Geheimdienste auch weiterhin permanent versuchen, kompromittierte Server, also Knoten, in das Tor-Netzwerk einzuschleusen.
Das heißt, wenn ich jetzt ein staatlicher Angreifer wäre, würde ich kompromittierte Server ins Netz stellen, würde sie vielleicht nicht zu attraktiv sein lassen, damit sie dann eben auch keinen Verdacht erregen. Und dann würde ich einfach abwarten, dann würde ich so ein halbes Jahr oder Jahr warten. Und das lohnt sich dann eben auch, weil ich dann nach einem Jahr sagen kann, okay, jetzt habe ich ausreichend Server in dieses Netzwerk eingespeist und dann kann ich eben auch jetzt anfangen, Leute aufzudecken.
Das Tor-Projekt hat auf die Neuigkeiten im Fall Boys Town sofort in einem Blogpost reagiert. Tor sei weiterhin technisch sicher. Der Ermittlungserfolg und die De-Anonymisierung des Plattformbetreibers sei vermutlich auf die Verwendung des veralteten Messengers Ricochet oder anderer veralteter Software zurückzuführen. Inzwischen hat Tor einen neuen Schutz namens Vanguard eingeführt, der genau gegen die im Ermittlungsverfahren verwendeten Timing-Analysen helfen soll. Pavel Zonev vom Tor-Projekt gibt deshalb Entwarnung, räumt aber zugleich ein, dass den Tor-Verantwortlichen noch nicht völlig klar sei, ob es noch weitere, bislang unbekannte Designschwächen geben könnte.
Was nach wie vor für uns spannend ist, ein bisschen mehr Hintergründe zu erfahren, hoffentlich im Rahmen unserer eigenen Recherchen jetzt und Analysen, die wir da anstellen, wie genau dieser Eingangsknoten entdeckt wurde.
Da sind also die Tor-Aktivisten sich noch immer nicht sicher, ob die Sache vollkommen geklärt ist, oder Michael?
Ja, das stimmt. Ich muss auch direkt sagen, ich werde das hier auch nicht vollkommen klären können. Ich habe nämlich keinen Zugang zu etwaigen Non-Disclosure-Informationen bekommen und auch gar nicht versucht, die zu bekommen. Ich habe allerdings aus meinen Gesprächen mit Matthias Fassel vom CISPA, mit Joachim Selzer vom Chaos Computer Club und auch mit der Kölner Cyberstaatsanwaltschaft ZAK insgesamt den Eindruck gewonnen, es gibt vermutlich keine neue unbekannte Schwäche im Tor-Design, die sozusagen einen Generalschlüssel für Ermittler darstellen würde. Was die wissenschaftliche Community angeht, die versucht ja permanent neue Korrelationsanalysen zu entwickeln, aber um Tor sicherer zu machen. Was den CCC angeht, der ist natürlich grundsätzlich auf der Seite von Privacy und da würde ich mal trotz irgendwelcher Verschwiegenheitsvereinbarungen vermuten, wenn es ein dramatisches, ungestopftes Sicherheitsproblem bei Tor geben sollte, dann würden sie das vermutlich irgendwie signalisieren. Und was die Ermittlungsbehörden angeht, wenn es diese fundamentale Lücke geben sollte, dann würden ja die kriminellen Darknet-Plattformen nicht nur sporadisch, sondern am laufenden Band auffliegen.
Das ist ein gutes Stichwort, denn am Dienstag hat ja die Polizei Duisburg, das Innen- und Justizministerium und eben auch die Zentrale und Ansprechstelle Cybercrime in Nordrhein-Westfalen wieder einen Ermittlungserfolg in einer großen Pressekonferenz bekannt gegeben. Da ist wiederum eine Plattform im Darknet, also damit auch im Tornetz, enttarnt und geschlossen worden. Betreiber und eine Reihe von Nutzern wurden identifiziert. NRW-Justizminister Benjamin Limbach wird da mit der Botschaft an potenzielle Täter zitiert: Ihr könnt euch nicht verstecken, nicht hinter vier Wänden, nicht hinter einem Pseudonym und auch nicht im Darknet. War das etwa ein weiterer Hinweis auf technische Möglichkeiten der Ermittler oder etwaige Schwächen bei Tor?
Also ich glaube nicht. Ich habe den Fall gestern nochmal mit der Staatsanwaltschaft Köln bzw. dem ZAK besprochen und hier sieht es wirklich nach klassischer Polizeiarbeit aus. Da war bei Ermittlungen in Bayern eine Person mit Wohnsitz Duisburg als möglicher Nutzer einer Darknet-Missbrauchsplattform aufgefallen. Dann hat die Polizei in NRW dort eine Durchsuchung durchgeführt und der Verdächtige war offenbar auch reuig und kooperativ und hat eine Menge Zugangspasswörter zu entsprechenden Accounts rausgerückt. Und darüber hat man wieder weitere Personen und Strukturen ermitteln können. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis. Ermittlungserfolge sind eben trotz Tor und übrigens auch trotz Messenger-End-zu-End-Verschlüsselung weiterhin möglich.
Wie verletzlich ist das Tor-Netzwerk? Darüber sprach ich mit Michael Gessert. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Das ist schon ziemlich auffällig. Wann immer zurzeit Neuheiten oder technologische Entwicklungen angepriesen werden, ja, dann ist auch immer KI mit im Spiel. Künstliche Intelligenz, das ist nicht nur eine ziemlich alte Disziplin der Informatik, die gerade mal vor 2 Jahren so richtig aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist, sondern auch ein Trendthema und ein Buzzword, das offenbar nahezu automatisch Türen in viele Richtungen öffnet. Kein Wunder also, dass KI im Überfluss für alles Mögliche bemüht wird, aber dass nun ausgerechnet auch im altehrwürdigen Nobelpreis KI mit drin ist, Frank Rotelüschen, musste das wirklich sein?
Ja, offenbar schon, denn das Nobelpreiskomitee in Stockholm hat am Mittwoch gleich noch einen weiteren Nobelpreis und nicht nur den Physiknobelpreis für ein KI-Thema springen lassen, auch den Nobelpreis für Chemie. Da geht es um einen Algorithmus, der die Form von Proteinen präziser ausrechnen kann. Wichtig etwa für die Suche nach neuen Medikamenten. Ja, und 2 der 3 Chemielaureaten kommen von Google DeepMind, also der KI-Schmiede von Google. Ja, und dass das Nobelpreiskomitee so munter mitmacht bei diesem KI-Hype, das mag vielleicht damit zu tun haben, dass man ihm schon öfter vorgeworfen hat, eben allzu altehrwürdig unterwegs zu sein und Errungenschaften auszuzeichnen, die schon Jahrzehnte her sind und mit unserem Alltag vielleicht gar nicht so viel zu tun haben. Ja, und vielleicht wollte das Komitee nun ganz deutlich zeigen, hey, wir sind auf der Höhe der Zeit und zeichnen was aus, was unsere Gesellschaft wirklich prägt.
Da könnte man aber einwenden, dass die Arbeiten ja zumindest der beiden Physikpreisträger auch schon etwas länger her sind, aus den 80er Jahren. Aber reden wir drüber, was haben die gemacht und warum ist es für die heutigen KI-Systeme so wichtig?
Ja, also der ältere der beiden, John Hopfield, hat sich in den frühen 80er Jahren mit neuronalen Netzwerken befasst. Das sind Programme, die die Funktion des menschlichen Gehirns quasi imitieren. Also da gibt es sogenannte Knoten, das sind künstliche Neuronen, die sind miteinander verbunden wie im Hirn und können sich gegenseitig beeinflussen. Und diese Verbindungen, die können sich verändern, können also zum Beispiel stärker werden, wenn 2 Knoten oft miteinander agieren. Ja, und das macht den Computer lernfähig. Man spricht also auch von Machine Learning.
Und John Hopfield hat diese neuronalen Netzwerke erfunden?
Ja, das nicht, aber er hat 1982 eine Art assoziatives Gedächtnis basierend auf einem neuronalen Netz entwickelt. Und das kann nicht nur bekannte Bilder erkennen, wie vorher die Systeme, sondern wenn ihm ein unvollständiges oder irgendwie verzerrtes Bild gegeben wird, dann kann die Methode ein abgespeichertes Bild finden, das ihm ähnlich ist. Ja, und das Verfahren ließ sich dann verwenden, um ja beschädigte Daten oder Bilder wiederherzustellen.
Was hat denn der zweite Preisträger Geoffrey Hinton vollbracht?
Ja, der hat die neuronalen Netzwerke weiterentwickelt zu dem, was man heute Deep Learning nennt. Da tastet sich das neuronale Netz Schicht für Schicht immer tiefer vor und kann dadurch Bilder erkennen, die es nie zuvor gesehen hat. Also Beispiel, man will dem Computer beibringen, Katzenbilder von Hundebildern zu unterscheiden. Dazu trainiert man ihn mit vielen Katzen- und Hundefotos. Und zuerst lernt die KI einfache Dinge wie Linien oder Kanten. Und bei weiteren Durchgängen lernt sie dann, wie die Kombination dieser Linien aussehen, zum Beispiel Ohren oder Augen. Ja, und am Ende kann die KI dann von selbst entscheiden, ob ein Bild eine Katze zeigt oder einen Hund.
Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass KI eigentlich eine ziemlich alte Disziplin der Informatik ist, aber warum hat es seit diesen Arbeiten aus den 80er Jahren so lange gedauert, bis KI wirklich den Durchbruch dann schaffte?
Ja, also damals in den 80er Jahren, da waren die Rechner noch viel zu langsam und die Datenspeicher auch waren viel zu klein. Also John Hopfield zum Beispiel verwendete damals ein Netzwerk mit 30 künstlichen Neuronen und knapp 500 Parametern. Mehr ging mit den damaligen Rechnern einfach nicht. Heute arbeiten Sprachmodelle wie ChatGPT mit mehr als 1 Billion Parametern. Und das funktioniert eben nur mit modernen, schnellen Rechnern und auch mit großen Festplatten, die also Unmengen an Daten speichern können. Denn viele Daten, das ist eine weitere Voraussetzung, um eine KI vernünftig zu trainieren.
Reden wir noch über eine bemerkenswerte Tatsache, nämlich, dass sich Geoffrey Hinton gar nicht mehr so uneingeschränkt über KI freut, sondern er hat auch Befürchtungen. Was konkret befürchtet er?
Also, er glaubt, dass die KI Millionen an Arbeitsplätzen vernichten wird, dass die Algorithmen Wahlen beeinflussen durch gefälschte Videos zum Beispiel, dass sich mit KI Cyberangriffe anzetteln und tödliche Viren zur biologischen Kriegsführung entwickeln lassen. Und er meint sogar, dass KI-Systeme letztlich intelligenter sein werden als wir und uns schon heute in vielen Bereichen haushoch überlegen sind.
Um KI ging es auch bei den diesjährigen Nobelpreisen für Physik und Chemie. Darüber sprach ich mit Frank Grotelüschen. Dankeschön. Ja, zum 24. Male wurden gestern Abend in Bielefeld 5 Negativpreise an sogenannte Datenkraken verliehen. So bezeichnet der Bielefelder Datenschutzverein Digital Courage Unternehmen, Institutionen oder Behörden, die den notwendigen Datenschutz für ihre Kunden oder für Bürger nicht so genau nehmen oder bewusst sogar missachten. Der Negativpreis, eine Big Brother-Figur, soll nach Vorstellung des Vereins die Preisträger nicht lächerlich machen, sondern zum Nachdenken anregen, und tatsächlich stellten sich bereits einige Preisträger der Diskussion mit ihrem bislang stets wohlgesinnten Publikum. In diesem Jahr war jedoch keiner der 5 neuen Preisträger im vollbesetzten Saal zu sehen. Wolfgang Neuke berichtet.
Zu den prominenten Preisträgern zählt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wegen der geplanten, nach Auffassung von Digital Courage unzureichend geschützten Weitergabe von Patientendaten an europäische Interessenten. Dies sei, so der ehemalige Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein, Thilo Weichert, das Ende der ärztlichen Schweigepflicht.
Zugang zu den pseudonymen Daten bekommt jeder. Jedermann kann die anfordern, ohne auch nur eine Qualifikation oder eine Fachkenntnis nachweisen zu müssen. Die größte Unverschämtheit aber ist, dass den Betroffenen bei der Sekundärnutzung von pseudonymen Daten kein Auskunfts- und kein Widerspruchsrecht zugestanden wird.
PERIS ist das Kürzel für Personenidentifikationssystem, dessen mobile Kameras anhand biometrischer Merkmale Tatverdächtige in Echtzeit erkennen. Letzteres, die Echtzeiterkennung, ist aber der Polizei streng verboten. Nach einem ersten Test in Sachsen wurde das System dort abgeschaltet, vermutlich aber an die Hamburger Polizei verliehen, die das Echtzeitverbot trickreich interpretiert haben soll. Laudator Frank Rosengart vom Chaos Computer Club.
Die Software PERIS wird so eingestellt, dass die Erkennung nicht in Echtzeit passiert, sondern ein bisschen später. Was später bedeutet, ist allerdings nirgendwo festgeschrieben. Wahrscheinlich reichen einige Sekunden Verzögerung, um nicht in Echtzeit zu arbeiten. Hier wird die gesetzlich erlaubte technische kurzfristige Speicherung von Bildern praktisch missbraucht, um sie für eine Gesichtserkennung zu nutzen.
Das war der Jury einen Big Brother für Sachsens Innenminister Armin Schuster wert. Und der Arbeitsrechtler Peter Wedde fand auch die verwirrenden Geschäftsbedingungen der beiden chinesischen Handelsplattformen Temu und Shein seien eine Datenschutzzitrone wert, nämlich für die Kunst, alle rechtlichen Risiken auf Kunden abzuwälzen.
Wer als Importeur in China Textilien für 300 Euro bestellt und sie in Teillieferung zu 100 Euro bekommt, dem kann es passieren, dass der Zoll dafür rund 100 Euro an Gebühren nachfordert. Entdeckt der Zoll ein Plagiat oder eine Produktfälschung, darf er die Hersteller der Originale über den Importeur informieren. Aus ganz billig kann so ganz schnell ziemlich teuer werden.
Auch die Deutsche Bahn verdiene nach Meinung der Jury einen Big Brother. Denn deren sogenannter Digitalzwang, zum Beispiel bei der Bahncard, erschwere zunehmend anonymes Reisen für Menschen ohne Handy und E-Mail-Konto. Als lästigen Trend, so heißt eine neue Big Brother-Kategorie, empfindet Digitalcourage Mitgründerin Rena Tangens den sogenannten Technikpaternalismus, jene Hörigkeit auf allgegenwärtig bevormundende, piepsende digitale Geräte, übergriffige Navis und Suchmaschinen.
Je weniger Überblick wir selber haben, desto anfälliger werden wir für Manipulation. Schau hierhin, geh dorthin, kauf das. Hintergrundtext: Wir kennen dich so gut, dass wir das alles für dich entscheiden können.
Technikpaternalismus sei darauf angelegt, so Tangens, Menschen zu entmündigen oder gar nicht erst mündig werden zu lassen.
Wir haben es in der Hand, andere Technik zu fordern, Monopole aufzubrechen und die Rahmenbedingungen anders zu gestalten. Lobby Control und Rebalance Now, zwei deutsche Organisationen, haben gemeinsam mit anderen Organisationen ein White Paper erarbeitet, das beschreibt, wie das gelingen kann. Beyond Big Tech ist ein Langfristprojekt, das Mut und Hartnäckigkeit erfordert.
Wolfgang Nölke über die Preisverleihung des Big Brother Awards gestern Abend in Bielefeld.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 17.023.
Im Oktober, als die Blätter gefallen waren, schien es ruhig auf den Friedhöfen der Welt zu sein. Ahorn, Efeu, Buchenblätter in Braun lagen auf den Gräbern. Wie konnte da jemand auf die Idee von Zombies kommen, dumpfen Kreaturen, die stolperten und Menschen totbissen? Totaler Quatsch. Während wir das denken und fast schon in einen netten Nachmittagsschlaf versinken, tut sich ein Spalt auf, schiebt die Blätter zur Seite, heraussteigt tatsächlich etwas Zombieartiges, nennt sich Windows, schleppt mit lautem Geklappere etwas hinter sich her, das heißt MS-DOS. Anni, gehen wir lieber in die Kapelle, bevor was passiert. Nützt natürlich nichts, denn Zombies überwinden alle Hindernisse, jedenfalls im Horrorfilm. Während wir es trotzdem versuchen, sehen wir ein weiteres Grab, das sich aufspaltet. Da kriecht ein Zombie namens Apple heraus, im Schlepptau fiese kleinere mit dem Namen iPod und iPhone. Anni reißt das Portal zur Kapelle auf, wir stürzen hinein und verrammeln die Tür von innen. Draußen klopfen jetzt laut Windows und Apple dagegen. »Hast du Angst? Du zitterst ja richtig«, fragt Anni. »Ja, ich hab Angst. Vor steinalten Computern und Betriebssystemen? Anni, das sind IT-Zombies. Der Lärm lässt nach. Die Idee, bald die Tür zu öffnen und nach Hause gehen zu können, müssen wir leider knicken. Denn mit einem großen Krach bricht das Kapellenfenster auf und hinter den Scherben hereingeflogen kommt ein fürchterlich gefährlich aussehendes Zombie.« »Ich bin Google«, grunzt das Zombie, während es auf uns niederkommt. »Ich war die erste große Datenkrake und nannte mich Suchmaschine. Ich suche auch heute noch alles. Gut, dass ich euch zwei gefunden habe. Kommt näher, ihr Süßen. Darf ich euch? Ich darf euch doch?« Widerrede ist zwecklos. Zu allem Überfluss springt jetzt auch noch die Kapellentüre auf. Kichernd kommen die Apple- und Windows-Zombies mit ihrer Nachhut herein. Schreckliches Ende dieses netten Herbstspaziergangs.
Digitales Logbuch. Name: Schönherr Maximilian. File closed.
Die Ampelkoalition einigt sich auf den Einsatz digitaler Gesichtserkennung. Mit dieser Meldung startet unser Info-Update von und mit Michael Stang.
Die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP wollen in der kommenden Woche die gesetzlichen Änderungen für das sogenannte Sicherheitspaket beschließen. Die Koalition hatte sich im August auf das Sicherheitspaket geeinigt. Demnach soll die Polizei künftig Fotos von Verdächtigen mit allgemein öffentlich zugänglichen Internetdaten abgleichen dürfen, um die Identifizierung von Tatverdächtigen oder gesuchten Personen zu erleichtern.
Vernetzte Geräte sollen besser gegen Cyberangriffe geschützt werden.
Um smarte Kaffeemaschinen, Computeruhren und intelligente Babyphones sicherer zu machen, hat der Rat der EU-Innenministerinnen und Minister in Luxemburg den Cyber Resilience Act beschlossen. Die neuen Regelungen legen erstmals verbindliche Cybersicherheitsanforderungen für alle vernetzten Geräte fest. Die Regelung verpflichtet Hersteller, Importeure und den Handel. Sie müssen künftig sicherstellen, dass ihre Produkte den Anforderungen genügen und mit einem entsprechenden Kennzeichen versehen sind.
Das Bundeskartellamt und Meta erzielen eine Einigung.
Nach einem jahrelangen Rechtsstreit hat sich Meta gegenüber dem Bundeskartellamt zu Nachbesserungen und strengeren Regeln beim Datenschutz verpflichtet. Der US-Konzern darf persönliche Informationen der Nutzenden aus Diensten des Plattformbetreibers wie Facebook, WhatsApp und Instagram nicht ohne deren Einwilligung zusammenführen und verarbeiten. Die deutschen Kartellwächter hatten dies dem Unternehmen schon 2019 aufgetragen, doch Meta klagte dagegen.
In den Niederlanden müssen Ampeln ausgetauscht werden, weil sie gehackt werden können.
Das Funksystem der Lichtsignalanlagen KAR in den Niederlanden erlaubt es unter anderem Rettungskräften aus der Ferne, die Ampeln auf ihrem Weg auf grün zu stellen. Der Hacker Alvin Peppels hat nun entdeckt, dass sich das System über ein selbstgebautes System steuern lässt und diese Sicherheitslücke der niederländischen Cybersicherheitsbehörde mitgeteilt, berichtet RTL News. Daher müssen nun landesweit die Steuerungsanlagen von zehntausenden Ampeln ausgetauscht werden.
Die EU investiert 865 Millionen Euro in die digitale Infrastruktur.
Bis zum Jahr 2027 sollen unter dem Dach von Connecting Europe Facility Digital vor allem Verbindungsinfrastrukturen besser werden, teilte die EU-Kommission diese Woche mit. Konkret sollen damit 5G-Verbindungen in Europa auf- und ausgebaut, Backbone-Netze modernisiert und der Energieverbrauch reduziert werden.
Jede zweite Lehrkraft hat KI beruflich genutzt.
51% der Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland haben bereits Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz im schulischen Kontext gemacht. Das geht aus einer Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom unter 500 Lehrkräften der Sekundarstufen 1 und 2 hervor. Demnach wurden vor allem KI-Anwendungen wie ChatGPT, Schul-KI und Fite AI im Unterricht eingesetzt. Von den Lehrkräften, die KI bereits im Unterricht verwendet haben, nutzten 81% KI zur Wissensvermittlung.
Sternzeit, 12. Oktober. Die Radarsonde für die Vulkane auf der Venus. Morgen vor 30 Jahren verglühte die NASA-Sonde Magellan in der Venusatmosphäre. Magellan hatte 4 Jahre lang unseren Nachbarplaneten umkreist und wurde dann gezielt zum Absturz gebracht. Mit einem Radarinstrument hat die Sonde durch die dicke Wolkenhülle der Venus geblickt und nahezu die gesamte Oberfläche erfasst. Die Venus hat fast die Ausmaße der Erde. Die kleinsten Details, die Magellan erkennen konnte, sind etwa 200 Meter groß. Damit war Magellan deutlich scharfsichtiger als 2 sowjetische Venera-Sonden 10 Jahre zuvor. Wie sich zeigte, sind fast 90% der Venus-Oberfläche vulkanisch geprägt. In der Venuslandschaft wimmelt es von Vulkankegeln, Lavaströmen, Einschlagskratern und Dünenfeldern. Auf unserem Nachbarplaneten herrscht 100-mal höherer Luftdruck als auf der Erde und die Temperatur liegt bei fast 500 Grad Celsius. Allerdings gibt es keinerlei Wasser. Erosion spielt offenbar kaum eine Rolle. Die Sonde mag seit 3 Jahrzehnten Geschichte sein, doch ihre Daten werden bis heute genutzt. Erst vor wenigen Monaten bemerkten Fachleute anhand der Magellan-Radarbilder, dass Anfang der 90er Jahre einige Vulkane auf der Venus aktiv waren. Magellan hat die Ausbrüche nicht live erfasst, aber Aufnahmen mit einigem zeitlichen Abstand zeigen an einigen Kratern und Berghängen deutliche Veränderungen.
Das lässt sich wohl nur mit hervorgequollener Lava erklären. Die Venus zeigt sich derzeit kurz nach Sonnenuntergang tief im Südwesten. Dort strahlt ein Planet mit aktiven Vulkanen.
Das war Computer und Kommunikation für diese Woche. Am Mikrofon begleitete sie Manfred Kläuber.